Wir machen nicht zu laut. Gut. Wir machen die Zeit und es kann Stoppuhr losgehen. Freitagnachmittag. Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Mich ganz besonders heute, denn wir haben eine Folge, auf die ich seit Monaten warte.
Wirklich?
Ja.
Seit Monaten?
Ich konnte seit Monaten nicht mehr schlafen, deswegen bin ich in den letzten Monaten so unglaublich gealtert. Nur wegen dieser heutigen Folge. Mein Problem, worum geht's? Was machen wir heute?
Wir wollen heute sprechen über die sogenannte Erbentschlagung.
Heißt die überhaupt Erbentschlagung?
Die heißt Erbentschlagung.
Oder heißt die nicht Ausschlagung? Schauen
wir einmal ins Gesetz.
Reden wir mal Tacheles. Was ist das überhaupt? Entschlagen, Ausschlagen, klingt schon wieder alles martialisch.
Ja.
Schlagen.
Ja.
Wie möchtest du überhaupt, diese Schlagerei geht mir eigentlich auf den Keks, bitte. Ich brauche ein bisschen mehr Zuneigung, positive Vibes. Ja, der Sommer ist da. Bei gut. Mir waren heute Vormittag, du willst nicht privat reden.
Na bitte,
waren
gerne.
Zwei Damen. Ja. Und haben mich in der Früh in meiner Wohnung total, ich weiß gar nicht, was sie gesagt haben, eingestellt, die eine, gependelt, Feng Shui, sagt ihr das was? Kreise, Energie, Qi, das Qi.
Christian,
das hat überhaupt keinen Sinn mit dir.
Ich mache mir Sorgen.
Warum musst du das?
Heute, wie war das? Heute ja. Waren zwei Damen in deiner Wohnung
ja.
Und haben gependelt.
Ja, den Namen darf ich nicht sagen, also zwei ältere ja. Damen, die ja. Sind absolute Experten. Ja.
Und was haben die gependelt?
Für Feng Shui. Wie das
und
Bett
steht jetzt steht. Alles richtig?
Ja. Ja. Und ich fühle mich auch ganz anders, merkst du auch. Hoffentlich auch die Sehe. Ich bin vollkommen verändert.
Ja.
Und deswegen auch ganz präzise, du hast gesagt Entschlagung und ich sehe im Gesetz Ausschlagung.
Dass es im Gesetz anders heißt. Ich finde vielleicht, Christian, wenn wir heute über die Ausschlagung oder Erbentschlagung sprechen, sollten wir in Erinnerung rufen, dass wir schon einmal eine Folge hatten zum Antritt der Erbschaft, zur Erbschaftsannahme. Da haben wir ausführlich darüber gesprochen, wie man eigentlich die Erbschaft annehmen kann. Wir haben damals gesprochen über die unbedingte und über die bedingte Erbantrittserklärung, die unterschiedlichen Rechtswirkungen besprochen und wir haben dem damals vorangestellt, dass es eben nach österreichischem...
Entschuldige, ich suche gerade diese Folge.
Die damalige Folge.
Welche
willst
Folge
du dir jetzt vorspielen?
Ja, das wäre gut. Ich überspiele sie einfach vor. Wo haben wir die? Ich möchte gerne die Nummer wissen. Der schutzbedürftige Erbe, der fragliche wieder. Ah, die 12. Ja. und 13.
So lange
Folge
ist das schon.
Zwei Folgen.
Zwei Folgen sogar.
Weißt du, in welche Folge wir heute aufnehmen?
Es ist schon fast 50, ich glaube, 48.
Ja. Also gut, also in der 12. und 13. Folge, bitte nachhören, haben wir uns sehr ausführlich
mit. Das ist schon über ein Jahr her.
Das ist über ein Jahr her.
Ja. Gut, und da haben wir damals vorangestellt, dass es eben so ist nach österreichischem Recht, dass man nicht automatisch Erbe wird. Dass einem das Erbrecht mit dem Tod des Verstorbenen anfällt. Man wird aber nicht automatisch Erbe. Man muss sich positiv zur Erbschaft erklären. Man muss eine sogenannte Erbantrittserklärung abgeben. Nur dann kann man auch zur Erbschaft gelangen. Und heute wollen wir sprechen über die Ausschlagung der Erbschaft, die eben diesen Erbrechtsanfall, der mit dem Tod erfolgt, beseitigt. Und ja, das schauen wir uns heute im Detail an.
Wobei, was er hat, wie so ein Bleistiftbeißerisch, man wird mit dem Tod oder falls man aufschiebend bedingt berufen ist, dann schon mit diesem Zeitpunkt erbberechtigt.
Ja.
Es bedarf aber für den Erwerb der Erbschaft einer Erbantrittserklärung und so dann in weiterer Folge eben diesen bestätigenden Beschluss des Gerichts, dass dir die Verlassenschaft überlassen, geantwortet wird. Das ist eine Antwort, ganz
797
dass die eigentlich nicht abgeschafft wurde.
Ja.
Also wurde ja alles abgeschafft, wie wir schon oft erwähnt haben.
Wieso hätte die abgeschafft werden sollen?
Na, weil der Begriff für die meisten
Menschen nicht der Begriff, so der Begriff, ja, das stimmt.
Einantwortung ist, glaube ich, genauso wie
ein eigentümlicher
Nachlass,
Begriff.
Ein eigentümlicher Begriff, der...
Aber das Konzept ist ein gutes, jedenfalls sehe ich das so.
Ja, ich habe nichts dagegen, ich finde es auch okay. Das bedeutet, du hast diese Erbantrittserklärung. Mhm. Wir haben auch schon oft gesprochen über deine Rolle, lieber Andreas, als Gerichtskommissär. Der Gerichtskommissär ruft die potenziellen Erben zu sich. Mhm. Richtig? Er muss allen, aber sag du, er muss allen potenziellen Erben die Möglichkeit einräumen, diese potenziell, warum sage ich eigentlich immer potenziell, weil es so häufig nicht gewiss ist, richtig? Nämlich was gewiss? Ist jetzt dieses Testament...
Die Erbrechtslage, ja.
Ja, die Rechtslage. Ist dieses Testament wirksam? Ja. Stammt dieses Schriftstück überhaupt vom Verstorbenen? Mhm. War der vielleicht testierunfähig? Mhm. Gibt es ein jüngeres Testament? Das heißt, der Gerichtskommissär hat die Aufgabe, die potenziell Erbberechtigten zu verständigen.
Korrekt. Ja.
Muss er sie zu sich holen schon?
Wenn wir jetzt kurz darüber sprechen, ist vielleicht eh ein guter Einstieg. Ja? Ich glaube, wichtig ist, dass man zwei Bestimmungen im Blick hat. Das eine ist der 152 Außerstreitgesetz und die andere Bestimmung ist der 157 Außerstreitgesetz. Und nach 152 Außerstreitgesetz ist es so, dass all jenen Personen, die es betrifft, die ein rechtliches Interesse haben, letztwillige Verfügungen in Kopie zu übermitteln sind. Mhm. Wahrung des rechtlichen Gehörs. Jeder soll wissen, war er mal begünstigt, ist er noch begünstigt, warum ist er allenfalls ausgeschlossen vom gesetzlichen Erbrecht und so weiter und so fort. Und der 157 Außerstreitgesetz, da sind wir so in der Mitte schon im Zentrum der Verlassenschaftsabhandlung, sieht vor, dass all jene Personen, die nach der Aktenlage zur Erbschaft berufen erscheinen, vom Gerichtskommissär aufzufordern sind, sich zur Erbschaft zu erklären. Und in dem Zusammenhang ist der Gerichtskommissär verpflichtet, sie zu belehren über die unbedingte und die bedingte Erbantrittserklärung und so weiter. Und da ist immer die Frage, wen hat er da aufzufordern? Und das sind eben nach dem Gesetz all jene, die nach der Aktenlage berufen erscheinen. Das heißt, wenn ich ein äußerlich unbedenkliches Testament habe, in dem ein Erbe berufen ist, dann ist nur dieser aufzufordern und nicht etwa auch der durch dieses Testament anscheinend ausgeschlossene gesetzliche Erbe. Wenn es aber zum Beispiel ein bedenkliches Testament ist, sagt der Oberste Gerichtshof, weil zum Beispiel möglicherweise eine Formungültigkeit gegeben ist, weil zum Beispiel vielleicht nicht klar ist, ist das ein Testament überhaupt oder ist das ein anderes Schriftstück, fällt es vielleicht am Animus Testandi oder ergibt sich aus der Aktenlage, dass möglicherweise Testierunfähigkeit gegeben war zum Zeitpunkt der Testamentsrichtung. Dann sind, sagt der Oberste Gerichtshof, auch die gesetzlichen Erben aufzufordern nach 157 Außerstreitgesetz.
Eigentlich schon bemerkenswert dahingehend, dass die Vorgabe an den Gerichtskommissär, an den Notar, auslegungsbedürftig ist, von den Umständen des Einzelfalls abhängt, davon abhängt, wie er nach bestem Wissen und Gewissen die Rechtslage einschätzt. Oder siehst du das nicht so?
Ja, aber so ist es, ja.
Ich glaube, wir sollten an der Stelle auch dazu sagen, dass sich natürlich die Notarinnen und Notare bei dieser Einschätzung irren können. Und wir sollten auch dazu sagen, dass es sehr viele Fälle gibt, in denen sie sich bei dieser Einschätzung zwar nicht irren, das heißt, wenn man sich das anschaut mit der Lupe, dann würde man sagen, das sieht nach einem unbedenklichen Testament aus, aber dieses Testament aus nicht erkennbaren Gründen sich dann doch als unwirksam herausstellen. Mhm. Und weil dem so ist, betonen wir etwas, das wir auch schon, glaube ich, öfter gesagt haben. Der Umstand, dass der wahre Erbe, also der, der tatsächlich der Berechtigte ist, aus Gründen, die vielleicht jemandem vorwerfbar sind oder nicht vorwerfbar sind, darauf kommt es jetzt gar nicht an, im Verlassenschaftsverfahren nicht beachtet wird, daher dem Falschen die Verlassenschaft am Ende überlassen wird vom Gericht durch den Einantwortungsbeschluss, dass der wahre Erbe sein Recht dann nicht verliert, sondern er würde zwar nicht die Möglichkeit haben, das Verlassenschaftsverfahren sozusagen wieder aufzuzwirbeln und zu sagen, fangt es nochmal an, ihr habt es mich übersehen. Aber er hätte die auf dem Wege eines Prozesses vor dem Gerichtshof durchzusetzenden Anspruch auf Herausgabe der Verlassenschaft mit der sogenannten Erbschaftsklage nach § 824. Mhm. Das heißt, wenn man übersehen wird in einem Verlassenschaftsverfahren, ist noch nicht alles verloren, kann man so sagen. Mhm. Es wird freilich viel mühsamer, es wird teurer, diese Erbschaftsklage, die ich jetzt beschrieben habe, da muss man dann einmal eine Pauschalgebühr ans Gericht bezahlen, man braucht einen Rechtsanwalt, ab einem gewissen Streit wird der bald erreicht ist und so weiter und so weiter. Und dieses Fürsorgeverfahren, nicht? Dieses Verlassenschaftsverfahren als Fürsorgeverfahren, dem geht man dann verlustig, sodass, glaube ich, die Rolle des Notars, des Gerichtskommissärs in dieser Situation höchst sensibel ist und bedeutsam ist.
Was absolut, meinst? Absolut.
Wem räumt er faktisch Parteistellung ein? Richtigerweise und vielleicht manchmal übersieht er den
einen. Ich möchte nur betonen, dass die Gefahr, dass jemand übersehen wird, sein rechtliches Gehör nicht gewahrt wird und er dann nicht mehr die Möglichkeit hat, innerhalb des Verlassenschaftsverfahrens sein Erbrecht geltend zu machen, sondern auf die Erbschaftsklage verwiesen ist. Diese Gefahr wird stark dadurch gemindert, dass der 152 außer Streitgesetz sehr weit auszulegen ist, der eben bedeutet, alle letztwilligen Verfügungen sind allen zuzustellen. Da ist auch ganz wichtig, dass hier der Gerichtskommissar überhaupt keine Auslegung vornimmt.
Na gut, da steht es jetzt auf den Punkt gebracht, weil du das gesagt hast, wir haben ein unbedenkliches Testament.
Ja.
Dann hast du gesagt, er hat nur aufzufordern, zu einer
aufzufordern.
Aber zu einer
zustellen muss er.
Das heißt, er hat aufzufordern, den in diesem angeblich unbedenklichen Testament eingesetzten Erben. Mhm. Niemand erkennt, dass diese Zeugen befangen sind, weil niemand die Zeugen analysiert. Nicht? Ja. Also schauen Sie sich immer die Zeugen an, wer sind die Figuren? Er hat also nicht aufzufordern,
wie du uns
belehrst, die gesetzlichen Erben. Ja. Sehr wohl hat er ihnen das Testament zuzustellen. Womit? Mit einem Beipackzettel? Oder da steht dann dort,
hier ist das
Testament und das war's?
Da hört die Fürsorge auf.
Finde ich total bedenklich.
Ja,
wieso? Da können wir wenigstens belehren.
Worüber?
Ja, was das Verlassenschaftsverfahren ist, was eine Erbantrittserklärung ist,
dass
ein unbedenkliches Testament vorliegt, es kann aber bedenklich sein, dass er sich einen Anwalt, eine Anwältin nehmen soll.
Na, wenn es bedenklich ist, wird er aufgefordert. Aber wenn es
unbedenklich ist, kriegt er einfach zugestellt, liebe Grüße zur Info.
Ja, hier ist das Testament. Ich meine, ich bin ja ein Freund der Fürsorge, aber irgendwo hört sie halt auf. Und das Verlassenschaftsverfahren ist eben so aufgebaut, dass es da zwar eine weite Absicherung des rechtlichen Gehörs gibt, aber sich dann in der Verlassenschaftsabhandlung sich alles einengt auf die Aktenlage und Urkundenlage und hier die Fürsorge nicht so weit geht, wie du es offenbar gerne hättest.
Ja, stimmt, müsste man sich mal anschauen.
Ja.
Aber ich glaube, das können wir auch
sagen. Aber das war übrigens, dass ich unterbreche, das war ja interessanterweise, bis vor, glaube ich, 2 oder 3 Jahren, wie die Entscheidung kam, vollkommen unklar, wie weit hier die Fürsorge wirklich geht.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Ich wollte betonen, dass
das eine Rechtslage ist, die keineswegs irgendwie abschließend, umfassend ausdiskutiert
wird. Ja.
Das war im Schwung, das war höchst unklar. Es gibt eine Entscheidung des obersten Gerichtshofs, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Forschung dazu unbedingt beendet sein muss. Das ist überhaupt für mich ein ganz, ganz spannender Bereich. Wie weit geht die Parteistellung? Es gibt immer wieder Entscheidungen des obersten Gerichtshofs. Was muss der GK, der Gerichtskommissär, tun? Und diese Abwägung, einerseits, bitte macht das Verlassenschaftsverfahren nicht so kompliziert, wir müssen weiterkommen. Und auf der anderen Seite das Interesse,
Fürsorge,
lass uns doch möglichst die richtige Rechtslage herstellen, damit es nicht nachher Zores gibt. Ist eine schwierige Gratwanderung.
Ja. Gut, stimmt.
Also das stimmt. War mal ein toller Einstieg. Und was ist jetzt eben die Erbsentschlagung? Also das ist eigentlich nur ein Rückblick von dir gewesen. Er lädt die mutmaßlichen Erben zu sich und sagt ihnen, sie haben die Möglichkeit einer unbedingten oder bedingten Erbantrittserklärung. Das haben wir alle schon mal gehört, Folge 12 und 13. Und dann wird er auch sagen, sie haben auch diese irrsinnig einladende, überleg dir es gut, spritzige Möglichkeit der Erbschaft, also wie heißt es jetzt eigentlich?
Auszuschlagen.
Ausschlagung.
Früher
Ausschlagung. Hieß Einschlagung, jetzt heißt es ja Ausschlagung.
Ja, und das ist geregelt in den Paragraphen 805, 806 und das darf ich kurz vorlesen. Der Erbe kann die Erbschaft auch ausschlagen, 805. Und der 806 regelt, dass diese Ausschlagung, wenn sie einmal erklärt ist, unwiderruflich ist.
Das sind, warum liest du das denn so schön? Ich finde das so schön. Paragraph 805.
Ja.
Das ist ein Satz wie gemeißelt.
Ja,
das ist ein Meißelsatz.
Ja. Oder kennt man sie wenigstens aus?
Der Erbe kann die Erbschaft auch ausschlagen.
Ja, oh, ja.
Danke, lieber Gesetzgeber. So, und dann, der Erbe kann weder die Ausschlagung noch die Erbantrittserklärung widerrufen.
Mhm. Mhm.
Also er kann die Ausschlagung nicht widerrufen. Das heißt, der Gerichtskommissar, ich hoffe doch, dass ihr das dazu sagt.
Also natürlich.
Ja, also du sagst, sie kennen sich ausschlagen,
ja,
aber dann können sie es nicht mehr widerrufen. Ja. Ab wann kann er es nicht mehr widerrufen? Entschuldige, wenn ich dich weiß, dass du es weißt.
Aber jetzt fürs Publikum. Ja, ab Abgabe der Ausschlagungserklärung kann er es
nicht widerrufen. Aber wann ist die abgegeben?
Mit Erklärung zu Protokoll.
Was ist eine Erklärung zu
Protokoll? Was willst du denn?
Nein, ich schicke zum Beispiel die Ausschlagung.
Du schickst sie.
Ich schicke die Ausschlagung.
Ja. Okay. Du selbst persönlich, deine eigene Ausschlagungserklärung?
Ich selber, ich brauche keinen Anwalt, ich mache das
selber. Na gut, das ist eine wichtige Frage.
Ich schicke, also ich lasse mir meine Unterschrift, lasse ich irgendwie von meiner Frau beglaubigen. Ja. Also ich habe keine Frau und außerdem geht das gar nicht. Wurscht, ich lasse sie irgendwie bestätigen durch Zeugen, damit du keinen Zweifel hast, das Gerichtskommissar. Und ich schicke dir die unbedingte Ausschlagungserklärung. Und dann komme ich drauf, ich widerrufe. Und ich rufe dich an, lieber Andreas.
Ja, zu spät.
Ab wann?
Es ist mir schon zugegangen. Mit Zugang zum Gerichtskommissar.
Ist es nicht mit Einjournalisierung?
Nein.
Aus.
Gerichtskommissar. Also
das heißt, der Gerichtskommissar kann dann nicht sagen, ich habe es noch nicht in den Akt.
Nein.
Okay. Ja. Also mit Zugang.
Aber das ist übrigens interessant, weil du es gesagt hast, du schickst mir die Ausschlagungserklärung.
Ja, bitte.
Da gab es ja einen Fall, weiß nicht, ob du den in Erinnerung hast, das ist schon einige Jahre, wahrscheinlich 10, 15 Jahre her, da hat nicht der Ausschlagende selbst, sondern der Anwalt des anderen berufenen Erben die Ausschlagungserklärung dem Gerichtskommissär übermittelt. Das war eben die Frage als Bote, ja. Und damals, also nicht, das kann man sich wahrscheinlich so vorstellen, der Anwalt vertritt den einen Erben, der andere berufene Erbe kommt auch zu ihm in die Kanzlei, man einigt sich darauf, dass der aus welchen Gründen auch immer verzichtet und er schreibt ihm dort ein Formular Ausschlagungserklärung und dann macht der Anwalt für den anderen Erben eine Eingabe mit Abgabe der Erbantrittserklärung und legt bei diese Ausschlagungserklärung. Und danach ging es um die Frage, ob diese wirksam abgegeben wurde, diese Ausschlagungserklärung. Und damals hat der Oberste Gerichtshof dazu gesagt, dass sie nicht wirksam abgegeben ist, weil die Ausschlagungserklärung unwiderruflich ist, 806. Und daher muss derjenige, der sich ausschlägt, auch die Abgabe und den Zeitpunkt des Eintritts der Unwiderruflichkeit selbst in der Hand haben. Es gab aber gar nicht so lange her, ich glaube vor 2, 3 Jahren eine Entscheidung, wo das der Oberste Gerichtshof anders gesehen hat, weil er gesagt hat, na, das war der Bote, das geht schon auch, ich kann jemanden beauftragen. Aber damals, das ist ganz interessant, also in solchen Fällen muss man aufpassen, muss man sich wirklich einen Auftrag geben und dann als Bevollmächtigter für den
Gut, also schriftlich empfehle ich das
einmal. Schriftlich niemanden ganz gefährlich.
Gar nicht, machen Sie das nicht, denn das wäre schon meine nächste Frage an dich. Wer macht das? Wieso macht man das? Wieso? Ich habe jetzt unlängst habe ich irgendwo gelesen einen Beitrag, ich sage nicht von wem, herzliche Grüße, wissenschaftlichen Beitrag, wo drinnen gestanden ist, dass das so häufig vorkommt, die Ausschlagung.
Was, wirklich?
Kommt die häufig vor, frage ich dich?
Nein, die kommt nicht häufig vor. Die kommt sicher nicht häufig vor. Und ich kann nur von mir sagen, als Gerichtskommissär und wir wickeln im Jahr ca. 250 Verlassenschaften ab, ganz, ganz selten. Also ich kann mich gar nicht erinnern, wann die letzte Entschlagungserklärung von mir zu Protokoll entgegengenommen wurde.
Interessant. Bleiben wir drauf.
Irgendwie. Ja, bleiben wir drauf.
Denn immerhin kommt die da im 8 und 5, 6, das ist eine prominente Figur. Also wir wissen, es ist eine Erklärung an den Gerichtskommissär. Mhm. Der Gerichtskommissär, und damit wir es heute auch wieder mal erwähnen, ist ja funktionell Gehilfe des Gerichts, ja, ist ja irgendwie
Gerichtsorgan Organ, im funktionellen Sinn, ja.
Das heißt, es ist eine Erklärung an das Gericht, es ist eine Verfahrenshandlung, es ist also kein Spaß, kein Joke, sondern eine Verfahrenshandlung. Sie ist unwiderruflich, haben wir jetzt gerade gehört. Sie ist auch, das haben wir noch nicht gesagt, ich glaube, unstrittig bedingungsfeindlich, nicht? Also entweder oder. Und sie bedeutet ja im Kern des Begriffs, mir ist ein Recht angefallen und ich entsage diesem Recht, ich schlage es aus. Mhm. Bist du da noch bei mir? Bin ich da auf sicherem Terrain?
Ganz sicherem Terrain.
Und sie bewirkt, dass dieses Erbrecht, das mir angefallen ist, wie ich anfangs der Folge herumgemosert habe, dass dieser Erbrechtstitel rückwirkend beseitigt ist. Ja, also das ist die Wirkung der Ausschlagung. Gut. Okay. Und du als Gerichtskommissar sagst also der Person schon sehr, sehr im folgenden Möglichkeiten, Erbantrittserklärung bedingt oder unbedingt, alternativ Ausschlagung. Welche Alternativen gibst du noch mit?
Ja, oder sie verhalten sich neutral und beteiligen sich nicht am Verfahren.
Okay, das ist jetzt schon ganz exotisch, dazu wollen wir ja auch noch kommen. Ja,
kommen aber, wir noch dazu.
Mich hätte jetzt eigentlich davor was anderes interessiert, weil ich ja gesagt habe, wer will denn verzichten, warum sollte man das machen, dann fahre ich doch gar nicht hin. Ich glaube, was manchmal vorkommt, und da werden wir uns ja auch noch drüber unterhalten, ist die Variante, ich brauche das Erbe nicht, sollen es meine Kinder kriegen. Also diese Möglichkeit, jemand anderer soll an meiner Stelle der Erbe sein. Mhm. Und diese Möglichkeit, die lässt sich sehr einfach umsetzen durch einen Vorgang, der, glaube ich, aber irgendwie exotisch ist, nämlich jener der Übertragung des Erbrechts. Die Erbschaftsschenkung, wenn er nichts dafür bekommt, geregelt in § 1278, deren Inhalt lautet, ich übertrage meine Erbrechtsposition auf jemand anderen. Wenn man so will, das genaue Gegenteil einer Ausschlagung, ich will das übertragen, ich will es jetzt nicht für mich haben, ich will es für jemand anderen haben. Dafür gäbe es die Erbschaftsschenkung. Wird das in den Notariaten so vorgeschlagen als Alternative?
Na, wenn das gewünscht ist, wenn eine Veränderung der erbrechtlichen Lage gewünscht ist, dann wird das natürlich vorgeschlagen. Aber Christian, bevor wir dazu kommen, wenn du gestattest, weil ich glaube, das ist für viele Zuhörer vielleicht und Zuschauer nicht ganz klar. Ich habe ja oft die Situation in Verlassenschaften, wo wir eine überschuldete Verlassenschaft haben. Ja, wo es sich überhaupt nicht auszahlen würde, zumindest am ersten Blick nicht, die Erbschaft anzunehmen, eine Erbantrittserklärung abzugeben. Mhm. Und da ist es oft der natürliche Reflex des berufenen Erben zu sagen, ich entschlage mich, ich schlage aus, ich will diese Erbschaft nicht. Und da ist schon interessant zu verstehen, dass es eben nach österreichischem Recht überhaupt nicht notwendig ist, bei einer überschuldeten Verlassenschaft das Erbrecht auszuschlagen, weil einem, solange man nicht eine positive Erbantrittserklärung abgibt, untechnisch gesagt, nichts passieren kann, weil man ja gar nicht in die Erbenposition kommt. Das heißt, nach österreichischem Recht hat die Ausschlagung überhaupt nicht den Sinn und Zweck, sich zu schützen vor einer heiklen, vor einer überschuldeten Verlassenschaft. Diesen Zweck hat die Ausschlagung nicht nach österreichischem Recht. Das ist ja anders nach deutschem Recht zum Beispiel, wo man automatisch ohne Erbantrittserklärung Erbe wird und man sich wirklich schützen muss vor dieser Erbenposition. Achtung, ich will nicht Erbe werden, durch eine Ausschlagungserklärung, damit man nicht in die Position kommt. Das heißt, wenn man das österreichische Erbrecht hier mit dem deutschen Erbrecht vergleicht, muss man sagen, hat die Ausschlagung da und dort eine ganz andere Funktion, in Deutschland eben primär wirklich eine Abwehrfunktion, um da nicht in eine ungewollte Erbenposition zu kommen. Nach österreichischem Recht gibt es diese Funktion nicht. Du kannst dich auch neutral verhalten. Du gibst halt einfach keine positive Erbantrittserklärung ab, sondern die einzige Bedeutung, die die Ausschlagung eben hat, ist das, was du jetzt schon begonnen hast auszuführen, allenfalls eine bewusste Veränderung der erbrechtlichen Lage. Ich will nicht erben, es soll jemand anderer erben. So.
Aber Moment, ja? Jetzt lasse ich dich nicht weg, ja, weil ich es so spannend finde. Ich meine, wir haben ja keinen Stress. Wir sind in der 47. Folge, wir haben noch ein paar hundert, wir haben keinen Stress. Und ich fand das besonders spannend, was du gesagt hast, nämlich wir haben im Gesetz dieses sehr prominent angeordnete, ausgedrückte Vehikel, diese Verfahrenserklärung, Ausschlagung. Mhm. Wir haben nirgendwo im Gesetz irgendwie eine Paragraphengruppe, die da lautet, Ausschlagung als Möglichkeit, erbrechtlich Erbrechte zu übertragen oder was. Also das werden wir dann alles erfinden oder dann erklären. Aber an sich steht da ganz zentral drinnen, du kannst dich entschlagen. Und man würde tatsächlich ja annehmen, als unbefangener Leser, der ich seit vielen Jahrzehnten nicht mehr bin, sondern betriebsblöd, das hat irgendwie eine Schutzfunktion. Warum sollte man sich sonst entschlagen? Und was du natürlich vollkommen richtig beschrieben hast, und ich will es jetzt noch einmal akzentuieren, für diejenigen, die Angst haben vor einer Verlassenschaft, muss man sagen, fürchte dich nicht, mach gar nichts. Nicht wahr? Also Passivität ist das Gebot der Stunde. Wer weiß, vielleicht taucht nämlich noch irgendwann einmal ein Aktivum auf. Ja. Vielleicht gibt es noch irgendwelche Bonds oder irgendeinen vergrabenen, wie heißt das, da gibt es diese Kryptowährungen, die dann irgendwo, ne, das hat auf irgendeinen Stick. Ja. Und wenn er sich entschlagen hätte, dann ist es rückwirkend weg. Und es ist auch wegen Irrtums nach herrschender Meinung nicht anfechtbar. Mhm. Da kann man dann drüber streiten. Mhm. Bei List allenfalls ja. Das heißt, es ist unwiderruflich weg. Es gibt keinen Grund für jemanden, der Sorge hat, dass die Verlassenschaft überschuldet ist, sich zu entschlagen. Es gibt keinen Grund, dem allfälligen Drängen des Gerichtskommissärs, ich weiß, dass das nicht vorkommt, wirst du sagen, das Drängen des Gerichtskommissärs, nein, entschlagen Sie sich, unterschreiben Sie da und dann ist der Geschichte, dann hat so ein
Ei. Das macht, glaube ich, niemand.
Ich hoffe nicht. Jedenfalls geben Sie dem Ja nicht nach, wenn das vorkäme. Es gibt überhaupt keinen Grund. Mhm. Man hat sich eigentlich nicht zu entschlagen.
Richtig.
Oder? Mein Tipp ist, niemals unbedingte Erbantrittserklärung. Ich weiß, das siehst du anders. Und offenbar machen so viele. Okay, ich habe es schon wieder vergessen. Ich muss mir die Folgen wieder anhören. Folge 12 und 13. Und diese Ausschlagung, die ist doch besonders eigentümlich. Ja. So, und jetzt kommen wir in diesen, wollen wir schon in den Bereich?
Oder ja, ich glaube schon.
Dann kommen wir in den Bereich, der irgendwie, wann immer ich darüber überlege, ich ihn eigentlich nicht so recht verstehe und von dir dann sicher jetzt dann erklärt bekomme, warum das so ist. Nämlich, wir haben, ich habe es schon erwähnt, im Gesetz wunderbar geregelt, wenn Sie Ihr Erbrecht, das Ihnen angefallen ist, übertragen wollen, dann braucht es eine sogenannte Erbschaftsschenkung oder Erbschaftskauf. Dafür braucht es einen Notariatsakt.
Gibt es besondere Regeln und Rechtsfolgen?
Oder ein durch gerichtliches Protokoll. Mhm. Sie brauchen eine Vereinbarung zwischen Ihnen und dem Erwerber. Das ist ja irgendwie Logo. So, das ist geregelt im 1278 und jetzt kommt, lieber Andreas, aber eine Alternative, die in der Praxis, glaube ich, schon nach wie vor oft vorkommt, nämlich die Entschlagung irgendwie mit Wirkung zugunsten von wem oder wie oder was.
Naja, also beginnen wir vielleicht damit, dass jedenfalls nach altem Recht vor dem Erbrechtsänderungsgesetz 2015 war es ja so, dass die Frage, wie wirkt die Ausschlagung oder wie wirkt die Erbentschlagung auf die Nachkommen, überhaupt nicht im Gesetz geregelt war. Und da gab es unterschiedliche Meinungen in der Lehre. ob, wenn ich mich als Kind zum Beispiel, wenn ich mich meines Erbrechts entschlage, ob dann die Kindeskinder, also meine Kinder, zum Zug kommen als gesetzliche Erben. Kommen sie zum Zug, kommen sie nicht zum Zug, oder ist es so, dass ich als derjenige, der sich entschlägt, autonom bestimmen kann, ob sie zum Zug kommen oder nicht. Das war übrigens auch herrschende Meinung und auch Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs, der gesagt hat, der sich entschlägt, kann autonom entscheiden, ob die Entschlagungserklärung wirkt für seine Nachkommen oder nicht. Das war herrschende Meinung und Rechtsprechung, und das ist nun auch durch das Erbrechtsänderungsgesetz 2015 in § 758 Absatz 2 meines Erachtens ein bisschen deplatziert, schwierige Bestimmung, werden wir vielleicht noch drüber reden, auch so normiert worden. Das heißt, es ist offenbar so, dass wenn ich mich entschlage, kann ich mir aussuchen, ob meine Kinder an meine erbrechtliche Stelle treten oder nicht. Und ich muss dazu sagen, dass ich nach altem Recht diese herrschende Meinung, ich glaube, da sind wir nämlich einer Meinung, aber korrigiere mich gleich, falls ich mich irre.
Darf ich unterbrechen?
Bitte.
Ich unterbreche dich so ungern. Lass uns, bevor wir da in dieses Detail gehen, doch das noch einmal kurz beginnen. Nämlich Beispiele, 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 Fadi, 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 Beispiele. Wir sprechen über ein angefallenes Erbrecht. Jemand soll sich erklären, ob er die Erbschaft antritt oder ihr ausschlägt. Und dabei, und das haben wir, verzeiht, das haben wir jetzt zu wenig eingeflochten, gibt es die Variante, dass der Notar den zu sich kommenden präsumtiven Erben darauf hinweist, sie sind in einem Testament berufen zum Erben. In diesem Testament, unterstelle ich jetzt, ist genau geregelt, wenn sie nicht erben wollen oder können, dann kriegt es jemand anderer. Unsere beiden wunderbaren Ersatzerben folgen, oder was nur eine, ich weiß nicht mehr. Da stellt sich die Frage, die wir beleuchten, überhaupt nicht.
Genau, wir sind in der gesetzlichen Erbfolge.
Wir sprechen nicht über die testamentarische Erbfolge. Wir sprechen auch nicht über die exotische Erbfolge aufgrund eines Erbvertrags zwischen Ehegatten, sondern wir sprechen von dem Fall, dass der Notar die Verwandten, die nächsten Verwandten zu sich ruft, ihnen erklärt, es gibt kein Testament. Daher zum Beispiel, es gibt drei Kinder, jeweils mit Kindeskindern, das heißt Enkelkinder des Verstorbenen. Und, verzeiht, dass ich das jetzt so paraphrasiere, aber das kam zu wenig hervor, dass wir nur über diese sogenannte gesetzliche Erbfolge reden. Und jetzt eben immer schon, seit vielen, vielen Jahrzehnten in der Praxis nicht selten der Brauch war, dass einer, warum auch immer, beraten, nicht beraten, wahrscheinlich beraten, gesagt hat, okay, ich entschlage mich zugunsten meiner Enkelkinder, also meiner Kinder.
Ja. Dann machen wir ein konkretes
Beispiel. Bitte, mach ein konkretes Beispiel.
Verstorbene, nehmen wir an, war schon 95, verstirbt, hat zwei Kinder. Die Kinder sind beide ungefähr 70. Beide Kinder haben wiederum Kinder, die sind ungefähr 40. Das eine Kind, 70 Jahre alt, sagt, ich brauche die Erbschaft nicht mehr. Ich hätte gerne, dass mein Kind, das ungefähr 40 ist, an meiner Stelle erbt. So, wir haben gesetzliche Erbfolge. Diese beiden Kinder, beide ca. 70, werden Hälfte, Hälfte erben. Jetzt entschlägt sich das eine Kind ausdrücklich ohne Wirkung für seine Nachkommen. Der Erbrechtsanfall ist bei ihm beseitigt. Es treten erbrechtlich an seine Stelle seine Kinder oder sein Kind. Und dieses Kind ist nun zur Hälfte berufen aufgrund des Gesetzes.
Das heißt, die gleiche Wirkung hätte eine Vereinbarung zwischen dem Kind und dem Enkelkind, dass die Erbschaft übertragen würde.
Ja.
Also das Erbrecht übertragen, es hätte die gleiche Wirkung, ist aber eigentlich ganz was anderes.
Ja, ist was ganz anderes. Pass auf, jetzt mache ich noch folgende Alternative. Selben Verwandtschaftsverhältnisse, und das eine Kind sagt jetzt, 70 Jahre alt, ich brauche die Erbschaft nicht, will aber auch nicht, dass mein Kind die Erbschaft bekommt. Ich liebe meinen Bruder, dort ist die Erbschaft besser aufgehoben. Und jetzt ist die Frage, ist es möglich, durch eine Erbentschlagungserklärung diese erbrechtliche Folge zu erwirken? Und das ist ja nach herrschender Meinung und Rechtsprechung möglich. Er kann sich aussuchen bei Erbentschlagung.
Ist das Rechtsprechung?
Das ist auch Rechtsprechung, ja. Okay. Kann autonom entscheiden, ob die Entschlagung wirkt für die Nachkommen oder nicht. Und in dem Fall wird dann dieses Kind sagen, ich entschlage mich hiermit ausdrücklich auch mit Wirkung für meine Nachkommen, mit der Folge, dass dann sein Bruder, bisher Hälfte Erbe, zur gesamten Erbschaft berufen ist. Das heißt...
Entschuldige, ich darf wieder einflechten, ja, für die Theoretiker unter Ihnen, die allenfalls Feinspitze zuhören. Ich verprobe es noch einmal, es besteht überhaupt kein Zweifel, dass dieses Ergebnis, nämlich es soll an meinen Bruder gehen, ja, jedenfalls erreicht werden könnte durch eine Vereinbarung zwischen diesen beiden Personen vor einem Gerichtskommissär, nämlich eine Erbschaftsschenkung.
Richtig.
Sodass ich eigentlich immer bei diesen Diskussionen die Frage stellt, warum diskutiert sie überhaupt drüber? Was ist das irgendwie ein reiner Formalismus? Warum macht man es? Ich glaube, es hat auch abgabenrechtliche Gründe. Erklär es doch mal.
Naja, pragmatisch. Aber lass uns schon kurz, ich finde es so gut, dass du immer die Erbrechtsübertragung bringst, weil ich finde dieses Verhältnis ganz spannend, das genau zu analysieren. Weil es wirklich interessant ist, dass nach alter Rechtslage, wo das ja nicht das, was ich jetzt beschrieben habe, nicht im Gesetz geregelt war, es trotzdem zur herrschenden Meinung und Rechtsprechung wurde. Und das war meines Erachtens extrem kritisch zu sehen, weil mir unklar war, woraus man ableiten möchte, dass der sich entschlägt, diese Bestimmungsmöglichkeit, diese Autonomie haben soll, dass die Erbschaft an den einen oder an den anderen geht. Schon der Umstand, dass es für Fälle, wo jemand die erbrechtliche Lage nach seiner Vorstellung verändern möchte, es besondere Bestimmungen gibt, nämlich die Paragraphen 1278 fortfolgende, mit besonderer Form, mit besonderen Rechtsfolgen etc., spricht ja dagegen, bei der Entschlagung so eine Freiheit anzunehmen. Ich habe das immer sehr eigentümlich gefunden und das ist aber jetzt eben Gesetz geworden durch das Erbrechtsänderungsgesetz. Das haben wir jetzt so geregelt. So. Für die Praxis macht das aus meiner Sicht natürlich schon einen großen Unterschied, ob du da eine Erbentschlagung machst mit der Wirkung so oder ob du das umsetzt im Wege einer Erbrechtsübertragung, wie du das jetzt immer alternativ vorschlägst, und zwar eigentlich im Wesentlichen aus zwei Gründen. Erster Grund ist, dass ja bei der Erbrechtsübertragung, ist die besondere Bestimmung, glaube ich, 1280-2 ist das, gibt, dass derjenige, der das Erbrecht überträgt, weiterhin solidarisch haftet für Schulden der Verlassenschaft. Das habe ich nicht bei der Erbentschlagung, die ich dann in die eine oder andere Richtung wirken lasse. Zweiter Punkt ist, dass wenn Immobilien in der Verlassenschaft sind, es wohl einen Unterschied macht, ob der Erbschaftserwerb durch den dann Nachberufenen beruht gleichsam auf einer Reflexwirkung meiner einseitigen Verfahrenserklärung oder das Ergebnis dieses zweiseitigen Rechtsgeschäfts der Erbschaftsschenkung ist. Das heißt, letzteres würde wohl Grunderwerbsteuer auslösen und ersteres nicht. Insofern ist es schon wichtig zu wissen, welche Gestaltungsmöglichkeiten bietet mir die Entschlagungserklärung? Erreiche ich mit diesen Gestaltungsmöglichkeiten mein erbrechtliches Ziel als derjenige, der sich da eben entschlägt? Und ist das auch rechtssicher? Aber wenn das so ist, dann ist es besser, es so zu machen aus meiner Sicht, als mit einer Erbrechtsübertragung, wo du eben die von mir beschriebenen Nachteile hättest.
Na gut, also ich halte das für ausgesprochen spannend. Diesmal eine Folge auch ein bisschen für Theoretiker. Ich sehe es ein bisschen anders als du. Dieser 1282, da hast du vollkommen
1282, recht. 1282,
ja, genau. Ich glaube, ich weiß nicht,
ja, ja, 1282. Ich glaube, du hast recht, 1282, jetzt wo du es aussprichst. Ja.
Also diese besondere
Ich schaue schon nach, du kannst schon weiter plaudern.
Diese besondere Haftungsanordnung des Erbschaftsüberträgers, des Erbschaftsverkäufers oder Erbschaftsgeschenkgebers ist, ja, das stimmt. Zunächst einmal, dass das existiert. Wann wird das schlagend, wenn der Übernehmer, der Erbschaftserwerber insolvent würde? Dann ist das schlagend. Dann wirkt diese besondere Norm. Ich kenne keinen Fall. Ich glaube, es gibt auch keinen in der Judikatur in den letzten 200 Jahren, in denen das vorgekommen wäre und diese Bestimmung tatsächlich angewendet wurde, geschlagen hat, durchgeschlagen hat. Der zweite Aspekt, da gebe ich dir vollkommen recht, ist, nicht vollkommen, ich gebe dir teilweise recht, dass diese Entschlagung, ich entschlage mich, dann kriegt es jemand anderer und das Ganze planmäßig traditionell angewendet wurde zur Umgehung, zur Vermeidung, nicht zur, zur Vermeidung der Grunderwerbsteuer. Aber das ist per se aus meiner Sicht überhaupt kein Argument, sondern einfach nur eine Frage, wie entwickelt sich die Auslegung des Grunderwerbsteuerrechts.
Hast du auch recht, ja.
Nämlich insbesondere mit Blick auf das im neuen Erbrecht natürlich angelegte oder jetzt fundierte Entschlagen zugunsten eines anderen, da liegt es natürlich schon extrem nahe zu sagen, okay, das löst aber bitte die Gräst aus. Übrigens auch die Analogie zu diesem solidarischen Haftungstatbestand.
Aber das wäre schon aus meiner Sicht nach altem Recht genauso. Ja. Deswegen habe ich es immer so kritisch gesehen, weil je mehr Autonomie du annimmst bei dem Entschlagenden, desto mehr wird es natürlich verwandter Erbrechtsübertragung. Und daher muss sowohl steuerlich als auch was die und so weiter
das Gleiche gilt. Und das mit der Autonomie, wenn du es weiter durchspielst, also ich hätte es ein bisschen anders gesehen, ja, der hat die Autonomie, nämlich grundsätzlich hat der folgende Autonomie gehabt, immer schon, nämlich welche? Er hatte die Autonomie, jemand anderen das Angebot zu machen, rechtlich wirksam, in der Form eines Notariatsaktes oder durch gerichtliches Protokoll, das ist diese besondere Formvorschrift, beim Erbschaftskauf, bei der Erbschaftsschenkung, ich mache jemand anderen das Angebot der Übertragung. Und du brauchst dann für einen Erbschaftserwerb aufgrund Erbschaftsschenkung natürlich die Annahme des anderen wieder in der gebotenen Form, wieder vor Gericht. Und ich frage mich jetzt, wo ich dir so zuhöre und dazu murmel, ob nicht diese ich entschlage mich zugunsten eines anderen nach neuen Recht 758, 760, eigentlich auch so erklärt werden könnte, jetzt Ergebnis ja, natürlich ist es das nicht und ist eine besondere Norm, aber okay, der aufgrund von privatautonomer Entscheidung gibt ja diese Erklärung ab und dann muss sich ja der andere ohnehin entscheiden, weil der muss ja auch die Erbschaft annehmen.
Ja.
Und in der Annahme liegt natürlich auch, ich weiß schon, keine Erklärung gegenüber dem Übergeber als Erklärungsadressaten, aber das sind ja unglaubliche Feindseligkeiten. Die Annahme des anderen, wenn er nämlich sich auch entschlägt, dann funktioniert das Ganze.
Ja, aber nimmst du da jetzt irgendeine Zweiseitigkeit an? Die sehe ich überhaupt nicht.
Na, natürlich ist sie grundsätzlich nicht gegeben, aber mit Blick auf die, weil du gesagt hast, der hat nicht diese autonome Gestaltungsfreiheit oder das ist, du lehnst das irgendwie so ab. Wo ist er eigentlich da im Ergebnis das Problem? Es geht um Formen, es geht um die Frage, ob du dem
Formzwang des 1278
und ob die solidarische Haftung annimmt.
Na aber dann muss ich eben sagen, es gibt keine Autonomie bei der Erbentschlagung. Die Lege Ferenda, jetzt haben wir es im Gesetz, aber eben insbesondere nach altem Recht hätte ich so gesehen, du kannst den Erbrechtsanfall beseitigen, dann bist du weg und dann kommt es zur Repräsentation. Punkt, aus, Ende. So hätte ich das gesehen.
Ja,
und
wenn du, ich auch. Bin ich auch deiner Meinung.
Schön, ja. Und alles andere ist Erbrechtsübertragung.
Punkt. Richtig, weil es ja perplex ist. Ja. Ich entschlage mich und übertrage gleichzeitig.
Und dann kannst du, wenn du es nämlich so siehst, wenn es nämlich so wäre, auch wirklich sagen, dass in der Erbentschlagung überhaupt kein Aspekt der Übertragung liegt, weil dann ist wirklich einfach die unbedingte Reflexwirkung deiner Verfahrenserklärung die, dass es zur Repräsentation kommt. Und dann kannst du auch besser argumentieren, dass das keine steuerlichen Konsequenzen hat, ja, dass es da keine Haftung gibt, analog 1282 etc. Sobald du die Autonomie einbaust, bist du eigentlich immer, ist es meines Erachtens immer naheliegend, dass man auch analog die Paragraphen 1278.
Und alles andere wäre ja auch nicht der Rechtsklarheit förderlich. Der Notar, der berät, es muss ja dann auch funktionieren. Ich habe gerade dieses Voodoo-Beispiel gebracht, dass dann derjenige, zu dessen Gunsten man sich entschlagen hätte, es dann nicht annimmt. Was hat denn das alles für einen Sinn?
Ja, zugunsten ist ja überhaupt ein Blödsinn.
Ja, zugunsten, du hast ja das Beispiel jetzt nach neuem Recht.
Ja, aber es ist begrifflich verwirrend, weil es klingt nach einer Übertragung, ist es eben nicht, sondern man kann eben, so ist das Gesetz uns jetzt gestaltet und sowas früher eben auch schon Rechtsprechung, die eigene Entschlagungserklärung mit einer besonderen Wirkung versehen, die dann eben ausstrahlt auf die erbrechtliche Lage. Wirkung für die Nachkommen oder nicht
deswegen,
für die Nachkommen.
Das muss der Gerichtskommissar nicht sicherstellen, dass das geklärt wird natürlich. Es muss natürlich in jeder Entschlagungserklärung klar sein,
das muss klar sein,
welche Wirkung die hat.
Ja.
Und
ja,
bei unserer heutigen, hat dann irgendwie eine metaphysische Folge. Jetzt zum Abschluss, nämlich die Zeit uns davon gelaufen, möchte ich schon auch festhalten unter uns beiden, dass wir hier eine neue Rechtslage haben, die uns beiden gar nicht gefällt, siehe ältere Arbeiten von uns. Das ist im 758 und 760 ABGB, wo sich, wenn Sie dort reinschauen, das, was wir jetzt hier abgeleitet haben, in Kenntnis dessen, was auch die anderen dazu vertreten, so eigentlich gar nicht dort steht, sondern es sind Normen im Bereich des Pflichtteilsrechts, dass alles noch komplizierter wird und eigentlich gar nicht Normen in dem Bereich, wo das hingehört, nämlich Paragraph 805, der Erbe kann die Erbschaft auch ausschlagen. Ja, ja. Ja. Da hätte sowas hingehört. Man muss es mühsam herauskitzeln.
Ja. Ja.
Leges fugitive.
Es ist
fugitive, sowie flüchtige Feststellungen in einem Urteil oder in einem Beschluss. Lex fugitiva.
Was machst du eigentlich mit jemandem, der sich entschlägt und sagt, ja, Entschuldigung, ich will mich nur entschlagen und ich habe überhaupt keine Lust, irgendwie darüber zu sprechen, wie sich meine Entschlagung weiterhin auswirkt. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Ich entschlage mich hier mit meines Erbrechts und halte ausdrücklich fest, dass
ich finde das super, dass du das sagst. Ja. Es kommt jemand, der ein Jurist ist.
Ich mische mich
nicht. Ich bin ein Jurist und ich weiß, was ich gebe eine einseitige Verfahrenserklärung
ab. Ich mische mich nicht ein in die erbrechtliche Lage.
Ich will mit dem Zeug nichts tun.
Und der Gerichtskommissar, oh, Sie müssen sagen, wo steht das,
was
ich
sagen muss?
Genau.
Das war ich das nächste Mal bei dir.
Steht 805, ich kann mich entschlagen.
Das steht nirgendwo.
Ja. Ich erkläre nicht, ob das wirkt für die Nachkommen oder nicht. Und die Frage ist, ob man dann überhaupt einen Zweifel hat und der 758 dann greift. Na, probieren wir das einmal.
War sie jetzt hier oder live? Oder
was? Nicht live.
Mit wem soll man es probieren? Die Menschen sind doch keine Versuchskaninchen. Wir hatten zwei
Tierfolgen. Man kann es nicht
versuchen. Ich brauche einen Kakadu. Kannst du nicht im Justizausschuss irgendwie dafür Werbung machen, dass wir irgendwie so Probeverfahren dürfen.
Die Entschlagung, ja, das wäre gut. Die Entschlagung gehört neu
geregelt. Die gehört neu geregelt, genau. Lieber Andreas, vielen herzlichen Dank für
heute. Ich danke dir, das war sehr spannend.
Bis zum
nächsten Mal. Danke, bis zum nächsten Mal.